Ich möchte vielleicht ein Wort lesen aus Matthäus 3. Matthäus 3, gleich von vorne. In jenen Tagen trat aber Johannes der Täufer öffentlich auf und predigte in der Wüste von Judäa. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dieser Johannes ist nämlich der Mann, auf den sich das Wort des Propheten Jesaja bezieht, der da sagt, in Jesaja 40,4, eine Stimme ruft laut in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Johannes selbst aber trug ein Gewand von Kamelhaaren und einen ledernen Gurt um seine Hüften. Seine Nahrung bestand in Heuschrecken und wildem Honig. Da zog denn Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Gegend am Jordan zu ihm hinaus und ließen sich im Jordanfluss von ihm taufen, indem sie ihre Sünden bekannten. Als er aber einmal viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sagte er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dem drohenden Zorngericht zu entfliehen? So schafft denn Früchte, die der Buße würdig sind, und lasst euch nicht in den Sinn kommen, bei euch zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus den Steinen hier Kinder zu erwecken. Schon ist aber den Bäumen die Axt an die Wurzel gelegt, und jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Ich taufe euch nur mit Wasser zu Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht gut genug, ihm seine Schuhe aufzunehmen oder nachzutragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Seinen Weizen wird er in die Scheuer sammeln, die Spreu aber mit unauslöschbarem Feuer verbrennen. Das ist ein wunderbares und herrliches Gotteswort. Es ist das Wort, könnte man sagen, das vom Alten im Neuen Bund übergeht. Johannes ist ja gekommen und er war ja der Vorläufer, nicht von sich aus, sondern wir haben es gelesen, wie Gott es bestimmt hat, von Gott aus bestimmt ist er gekommen, durch die Propheten im Voraus geweissagt, dass er kommen wird, dass er als Wegbereiter sein wird. Er war es gewesen, Gott hat Zeugnis abgelegt im Voraus, und hier sehen wir, war die Zeit gekommen, und wir sehen, wenn Gott etwas tut, dann tut sich etwas. Dann tut sich etwas. Er ist gekommen, außergewöhnlich, nicht wie all die anderen vielleicht, sondern außergewöhnlich. Wir haben von ihm gelesen, er ging in die Wüste, er war mit einem Ledermantel oder mit einem haarigen Mantel umgeben und einen Ledergurt, und seine Speise war aus Honig und so weiter. Aber wir sehen, es war etwas anderes. Seine Worte bewirkten es, dass Menschen aus der Stadt hinausgingen und in die Wüste hineingingen. um zu hören, was dort zu hören ist. Und wir wissen, da war nicht etwas zu hören, was ein Mensch zu sagen hatte, sondern da war etwas zu hören, was Gott zu sagen hatte. Vielleicht war die Zeit noch nicht gekommen, dass Gott in der Stadt etwas sagen konnte. Aber er ist gekommen und ging in die Wüste, und in der Wüste hat er gerufen. Dorthin, wo es niemand sagen konnte, hier ist er gekommen, um ihr Mitglieder abzuwerben. Hier ist er gekommen, um unsere Kirche und unseren Tempel zu zerstören, um hier abzuwerben oder dies oder jenes. Er kam in die Wüste. Und wir sehen, die Menschen gingen hinaus. Was war es? Wer hat sie dort hinausgebracht? Es war etwas in ihnen. Es war etwas, das sie dorthin gezogen hat. Ich denke, es gab doch wohl gewiss bessere Orte, wo sie hätten hingehen können, als wir in die Wüste hineingehen. Aber sie gingen hinein, und ich denke, sie mussten so manches auf sich nehmen, als sie in die Wüste gingen. Da wir wissen ja, oder vielleicht wissen wir es ja nicht, weil wir vielleicht in der Wüste kennen, aber in einer Wüste gibt es selten Wasser. Da gibt es viel Sand und viel Hitze und viel Staub. Ja, und viel Sonne und Regen vielleicht fast gar nicht. Und da gibt es vielleicht keinen Schatten. Aber sie gingen hinaus, sie nahmen alles im Kauf. Warum, weshalb? Wir wissen, wenn Gott etwas beginnt, dann ist etwas begonnen. Und die Menschen wurden gezogen. Sie gingen in die Wüste, um etwas zu hören, wonach ihre Herzen sehnten. Ihr Sehnen war nach etwas. Ja, und ich möchte sagen, in der Tat, hier wurde ihnen etwas zuteil. Etwas, was sie nicht alle Tage hörten, etwas, was vielleicht auch nicht angenehm zu hören war, denn dieser Mann ging nicht so einfach mit Glacé-Handschuhe um oder mit schönen Worten, sondern er gebrauchte ganz raue Worte und ganz harte Worte. Und wir sehen, was sagte er? Er sagt, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das waren seine Worte. Oh, das muss etwas ganz gewaltig gewesen sein. Und ich denke, sie alle werden sich überführt gefühlt haben. Und es heißt, sie bekannten ihre Sünden und sie ließen sich taufen. Denn so hat er es verkündigt. Und sie haben seiner Verkündigung Glauben geschenkt. Sie haben Glauben geschenkt. Wisst ihr, das andere, was mir groß geworden ist, dass den Pharisäern und den Sadduzäern vielleicht Angst und Bange geworden ist? Und vielleicht haben sie gedacht, was ist jetzt los? Das Volk läuft doch alles dorthin. Vielleicht ist da doch etwas, wo wir vielleicht etwas aufhalten können, und so lasst uns auch hingehen, als ob wir vielleicht auch so tun, als ob wir das annehmen, aber dann vielleicht doch unsere Wege und unsere Gottesdienste und alles so weitermachen, wie wir es bis jetzt gemacht haben, und dass wir das Volk wieder schön an uns halten. Aber ich möchte etwas sagen, das wurde mir so groß. Hier war ein Mann des Heiligen Geistes voll. Er erkannte ihre Beweggründe, er erkannte ihr Vorhaben, er erkannte ihre Gedanken von ferne und er wusste, was sie vorhatten. Und wisst ihr, diese Anrede, wie er sie hier anredet, die war wirklich nicht fein, sondern ganz, ganz hart. Er sagt, ihr Schlangenbrut, wer hat euch gewiesen? Ja, steht so geschrieben, ihr Schlangenbrut, Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dem drohenden Zorngericht zu entrinnen? Wisst ihr, er hat ihnen das Gericht angedroht. Nicht die Gnade, das Gericht. Er sagt, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, das Gericht Gottes zu entfliehen? Ja, das war nicht so einfach. Er sagt, so schaffeten Früchte, die der Buße würdig sind. Er hat ihre Herzen durchschaut. Er wusste, was in ihnen vorgeht. Und lasst euch nicht in den Sinn kommen, sagt er, bei euch zu denken, wir haben ja Abraham zum Vater. Wisst ihr, diese Taktik, wir haben es, glaube ich, letzte Woche gelesen, haben sie nicht gelassen, sondern sie haben sie schon noch nachher, als der Herr selbst aufgetreten war, selbst dann noch gebraucht. Ich denke, wir haben es wohl in Johannes 8 gelesen, wenn ich recht bin. Diese Worte. Sie haben ebenfalls dann gesagt, wir sind doch Abrahams Nachkommen. Aber hier kommt ihnen schon der Mann Gottes entgegen und er sagt ihnen von vornherein, als ob er ihre Gedanken gelesen hätte und konnte ihnen im Voraus schon sagen, lasst euch nicht in den Sinn kommen, bei euch zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Oh, wisst ihr, der Geist Gottes, er hat sie auf Anhieb geschlagen. Er wusste sofort, mit wem es hier zu tun hat. Wisst ihr, und dann heißt es, denn ich sage euch, sagt er, Gott vermag dem Abraham aus den Steinen hier Kinder zu erwecken. Das ist es. Er mit anderen Worten gesagt, er braucht euch gar nicht. Geht ruhig so weiter. Tut ruhig so weiter, wie ihr bis jetzt getan habt. Gott braucht euch gar nicht. Gott ist imstande, aus diesen Steinen hier sich Kinder zu erwecken. Ist das nicht gewaltig? Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, wie es ihnen vielleicht getroffen haben muss. Aber auf der anderen Seite sehen wir, kamen sie zum Herrn und wir haben ja im Johannesevangelium gelesen, er kam mit dem Wort ebenfalls und Johannes nimmt ja hier auch Bezug auf den Herrn. Er sagt, ich taufe euch nur mit Wasser, aber wenn er kommen wird, er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Er sagt sogar, ich bin nicht einmal wert, sagt er, dass ich ihm die Schuhe nachtrage. Oder wie heißt es hier? Oder, ja, ihm seine Schuhe abzunehmen oder nachzutragen. Ja, ich bin nicht einmal wert das. So erniedrigt hat er sich und hat den Herrn so hochgestellt. Und im Grunde genommen, dann, wenn wir den Vergleich ziehen wollten, aber was ist mit euch los? Was ist mit euch los? Lasst es euch nicht in den Sinn kommen zu sagen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Und wisst ihr, es sieht so aus, als ob ihnen das Wort, was hier gesagt worden war, überhaupt nichts zu sagen hatte. Denn wir sehen es, als sie dann zu dem Herrn kamen, wie haben sie sich gebrüstet? Wie sind sie aufgetreten und haben gesagt, wir wissen doch, woher er kommt. Aber wir haben doch Abraham zum Vater. Wir sind doch Abrahams Nachkommen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja, so sieht's aus. Liebe Brüder und Schwestern, aber wir sehen, für die wahrhaft Gläubigen, für diejenigen, die wirklich das Verlangen in ihre Herzen hatten, sie kamen und sie haben sich wirklich dem Herrn geweiht. Sie haben wirklich ihre Sünden bekannt. Ihnen brauchte vielleicht Johannes das gar nicht zu sagen. Vielleicht haben ihnen schon schlichte Worte genügt. Und ich möchte sagen, es ist wohl in der Tat so. Wisst ihr, wenn jemand von Gott bestimmt ist, dann braucht vielleicht Gott gar nicht mehr so zu reden. Aber diejenigen, die sich widerspenstig stellen und die da meinen, sie wären etwas und könnten vielleicht etwas sein, wisst ihr, denen sagt Gott ganz etwas anderes. So sehen wir es dir durch das Wort unseres Herrn. Ich bin so dankbar, Brüder und Schwestern, dass der Herr so wunderbar auf diese Weise in jenen Tagen begonnen hatte und hat seinem Volke so wunderbar diese herrlichen Dinge kundgetan. Und vielleicht war es ganz neu für allen denen, die gekommen sind in die Wüste. Jetzt war etwas ganz Neues geschehen. Und sie hätten können sagen, sowas haben wir vielleicht noch nie erlebt. Sie wurden getauft mit Wasser. Ja, sie mussten Buße tun. Und dann das andere mit dem Herrn. Es war etwas Neues geschehen. Etwas ganz Besonderes, das sie vorher gar nicht wussten. Wir sehen auch ein Nikodemus. Er musste ja sagen, ja, was soll das alles? Wir wissen gar nicht, was das alles bedeutet im Grunde genommen. Von Neuem geboren werden, wie soll das alles zugehen? Es war für den Weisen, für den Gelehrten, war es nicht möglich und sie konnten es nicht fassen. Aber für diejenigen, die es fassen sollten, für ihnen war es etwas Kostbares. Und die haben es auch fassen können. Und so ist es auch in unseren Tagen. Ich musste so daran denken, der Herr ist so treu. Er ist so wunderbar. Ich muss damit in Zusammenhang bringen, auch unseren lieben Bruder Branham. Wisst ihr, er wurde ebenfalls auf gleiche Weise, wie auch hier ein Johannes, bestimmt von Gott aus, zu der Zeit, wo er kommen musste. Er musste kommen, er musste die Worte Gottes sagen. Und so haben wir es gelesen, auch unser lieber Bruder Branham, er musste kommen. Und wenn man es richtig nimmt, dann müsste es ja sein, dass es eine ganz reine Familie hätte sein müssen. Und er hätte ja von unbefleckten Eltern, von ganz reinen Menschen sein müssen. Wenn man liest seine Geschichte, ich habe es neulich noch gerade gelesen, er sagte, mit mir wollte niemand reden. Um meines Elternhauses willen, um meiner Verwandtschaft willen, denn sie waren ja solche verrufenen Leute, jeder hat Abstand genommen. Aber Gott hat sich ihn erwählt. Und er sagt, heute kann ich mich vor Menschen nicht retten, sagt er. Und noch mehr, da sehen wir der Engel des Herrn. Er kam herab und er sagt, wie ich Johannes, meinem ersten Kommen, vorausgesandt habe, mit einer Botschaft. So wirst auch du in meinem zweiten Kommen voraus mit dieser Botschaft gesandt. Ist das nicht wunderbar? Brüder und Schwestern, und was ist es? Ich möchte sagen, niemanden sollte es schwerfallen, aus allem herauszugehen. Wir sehen, jenen ist es nicht schwer gefallen. Sie gingen in die Wüste hinein. Und ich denke, auch uns und auch den wahrhaft Gläubigen wird es nicht schwer fallen, alles zu verlassen und hinauszugehen, um das zu hören, was Gott zu sagen hat. Oh, ich dachte, wie wunderbar. Gott ist derselbe geblieben. Auf der gleichen Weise redet er in unseren Tagen. Hat er sich kundgetan, dir und mir. Und ich durfte so denken, ich durfte herausgehen und hineingehen in die Wüste vielleicht, aber ich durfte vieles, vieles hören, dort in der Wüste, was Gott mir zu sagen hat. In der Stadt, in den Denominationen, Organisationen, da hätte ich vielleicht nur gehört, was Menschen mir zu sagen haben. Aber dort darf ich hören, was Gott mir zu sagen hat. Und du auch. Du hast da zu hören, was Gott dir zu sagen hat. Und so sind wir froh und dankbar, wenn wir vielleicht auch alles andere zurückgelassen haben. Manche haben Familien zurückgelassen, Verwandte, Bekannte. Weshalb? Um des Herrn willen. Um des Rufes willen. Denn er hat gerufen, Brüder und Schwestern, auch in diesen Tagen. Und wir sind so froh und so dankbar, dass wir kommen durften. Wisst ihr, bei Gott ist nichts unmöglich. So haben wir es gehört. Wisst ihr, wer nicht will, braucht nicht.
Gott ist imstande, aus den Steinen Kinder zu erwecken.
Und ich möchte vielleicht noch etwas sagen. Vielleicht mögen Leute sich sogar brüsten in unseren Tagen und sagen, wir haben ja auch die Botschaft. Wir haben ja, wir sind ja. Und heben ihren Kopf sehr hoch. Wisst ihr, wir brauchen unseren Kopf gar nicht zu heben, sondern wir können demütig einhergehen und können nur Gott danken, dass uns dieser Ruf getroffen hat und dass wir kommen durften aus Gnaden. Nicht aus Verdienst, aus Gnaden. Wisst ihr, vielleicht mögen sich auch in diesen Tagen viele denken, oh, wir wissen ja mehr. Und wenn wir vielleicht auch die Botschaft, aber wir sind ja. Viele mögen sich darauf berufen. Brüder und Schwestern, aber Gott sieht das Herz an. Er kennt jeden Einzelnen. Er hat in jenen Tagen so mächtig diese durchschaut, die da gekommen sind in der Wüste. Oh, er hat sie alle gekannt. Er kennt sie heute, alle Brüder und Schwestern. Er kennt jeden Einzelnen. Er weiß, wie es um jeden Einzelnen bestellt ist. Er kennt dich, er kennt mich, er kennt jeden. Und niemand braucht sich irgendwie hoch zu rühmen mit diesen oder jenen Dingen. Wisst ihr, wenn wir das tun, ich glaube, dann sind wir noch nicht da, wo wir sein sollen. Wenn dieser Johannes sich so erniedrigt hatte und sagte, ich bin nicht einmal genug, ihm die Schuhe nachzutragen. Was sollen wir dazu sagen? Was sollen wir sagen, Brüder und Schwestern? Oh, ich denke, das bringt uns dahin, dass wir in Niedrigkeit versinken. Und wisst ihr, umso mehr wir uns erniedrigen können, umso mehr kann er sich an uns offenbaren. Umso mehr kann er sich verherrlichen in deinem und in meinem Leben. Glauben wir das? Das ist Tatsache. Umso mehr, dass wir als nichts dastehen, wisst ihr, umso mehr kann er in uns werden. Auch Bruder Brennan hat diese Worte gebraucht. Ich habe sie heute noch gelesen im 7. Siegel. Er sagt, wer bin ich, sagt er. Aus Gnaden bin ich, was ich bin, sagt er. Aus Gnaden bin ich ein geretteter Sünder, sagt er. Ich war schlecht, er sagt er. Ich bin ein Mensch. Und wir alle, sagt er. Wir alle, das ist es. Wir alle sind Menschen, wir alle sind vergesslich und schwach. Wisst ihr, dieser 12. Vers ist auch so sehr wunderbar. Er sagt, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Das ist es. Nicht ein Mensch tut das, sondern er. Nicht Johannes sagt, dass er es tut, sondern hier spricht er diese Worte aus von Jesus. Er, sagt er, der kommen wird, hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Oh, wie wunderbar. Brüder und Schwestern, niemand kommt durch, niemand möge meinen, ich werde es schon erreichen und ich kann mir dies und jenes erlauben. Nein, wenn wir zu dem Herrn kommen, dann muss alles bereinigt sein, dann muss alles unter dem Kreuze sein. Oh, seinen Weizen wird er in die Scheuer sammeln, die Spreu aber mit unauslöschbarem Feuer verbrennen. Das ist das Wort unseres Gottes. Wir sind so froh und so dankbar für jedes Wort, das wir aus Gnaden lesen dürfen. Nun, Brüder und Schwestern, ich werde nicht länger Zeit einnehmen. Ich möchte meinem Bruder noch jetzt die Gelegenheit geben, dass er das sagt, was Gott auf sein Herz gelegt hat. Gott segne euch, ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Wir haben ja schon eine Predigt gehört, die uns zu Herzen gegangen ist. Man kann dem gar nicht mehr viel hinzufügen. Es sind einige Gedanken, die immer wieder groß werden, wenn geschrieben steht, auf das erfüllt werde, was gesagt wurde durch den Propheten Jesaja, dann wissen wir, dass alles, was Gott tut, Erfüllung der Schrift ist. Das gesamte Neue Testament, und ich meine damit nicht nur die vier Evangelien oder die Apostelgeschichte und die Briefe, sondern der gesamte Zeitabschnitt des Neuen Testaments ist nichts anderes als Erfüllung dessen, was Gott im Voraus gesagt hat. Alle Dinge müssen gehen, wie er es will. Im Lukas-Evangelium, dem 7. Kapitel, sendet Johannes zu dem Herrn Jesus. Und der Herr gibt dann die Antwort. Und das ist immer die richtige Antwort, wenn sie aus dem Munde des Herrn kommt. In Lukas 7 steht, ich will nicht viel lesen, ihr kennt ja den Zusammenhang von Vers 27. Dieser ist es, über den geschrieben steht oder von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir her bereiten soll. Ich sage euch, unter den von Frauen geborenen gibt es keinen größeren als Johannes. Aber der Kleinste im Reiche Gottes ist größer als er. Und das gesamte Volk, das ihn hörte, auch die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Dieses Wort ist in Übereinstimmung mit dem, was aus Matthäus 3 gelesen wurde. Und wenn wir alle vier Evangelien lesen, dann haben wir eine Gesamtübersicht von dem, was tatsächlich geschah. Gott hat es so geführt, dass jeder dieser Evangelisten so geleitet wurde, das niederzuschreiben, was der Geist Gottes ihm eingab. Und wenn wir das zusammenfassen, dann haben wir eine Gesamtübersicht von dem, was geschah. Und wir sehen, dass alle, das ganze Volk, das hinauszog, sogar die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Aber die Pharisäer und Gesetzeslehrer, sie kamen nicht, um mit aufrichtigem Herzen zu hören. Sie kamen, um etwas zu finden und dann später das Volk zu informieren, dass sie nicht hinausgehen müssten. Und wie schon betont wurde, es war oder geschah in der Wüste. Warum geschah es in der Wüste? Weil der Geist Gottes durch den Propheten Jesaja gesprochen hat. Eine Stimme ist in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und ebnet eine Straße für unseren Gott. Hätte es geheißen, in Jerusalem ertönt eine Stimme, dann wäre sie in Jerusalem ertönt. Hätte es geheißen, in Jericho, wäre es in Jericho gewesen. Aber es heißt, in der Wüste. Jesaja 40, 4. 3 und 4. Und so geschah es. Wir sehen also Gottes Wort. Erfüllt sich bis auf den letzten Punkt. Und das ist eigentlich die Gewissheit, die wir als Gläubige haben dürfen, dass jedes Wort Gottes absolute Wahrheit ist. Wenn in Micha 5, 5 geschrieben steht, du Bethlehem, bist nicht die Geringste oder bist die Geringste, aber aus dir soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr sein wird oder Herr ist. Dann wussten sie genau, der Messias wird in Bethlehem geboren werden. Alles, was die Propheten sagten, das hat Gott durch sie gesprochen. Und der Herr spricht hier und sagt, wen wolltet ihr sehen, als ihr hinausgingt um Johannes zu hören. Einen Mann in Samt und Seide gekleidet. Er sagt, die sind in den Königspalästen. Wolltet ihr ein Schilfrohr sehen, das vom Winde hin und her bewegt wird? Bruder Branham erklärt das ja. Er sagt, mit den Methodisten, Methodisten, mit den Baptisten, Baptisten und nach allen Seiten hin hinken. Wolltet ihr solch einen Mann sehen? Nein, solch ein Mann war dort nicht zu sehen. Nicht ein Mann wie ein Schilfrohr, das von jedem Wind geweht werden konnte, sondern ein Mann von Gott gesandt mit einer Botschaft Gottes an das Volk Gottes. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, haben auf den Ruf, der damals erging, gehört. Und ich kann mir den Tag so lebhaft vorstellen, als Johannes sagte, der Freund des Bräutigams hört schon den Jubelruf der Braut. Was war's? Es war der Anfang des Herausrufens der Braut für den Bräutigam. Es war der Beginn des Neuen Testaments. Der Übergang, die Brücke aus dem Alten in das Neue. Johannes hat sich als Freund des Bräutigams betrachtet. Und er sagte, er, der die Braut hat, das ist der Bräutigam. Aber der Freund des Bräutigams, er steht nahe dabei und hört den Jubelruf der Braut. Und diese seine Freude ist dadurch ja vollkommen geworden. Hier hören wir also, dass Johannes gesandt wurde, aber wir kommen jetzt auf unsere Tage. Wisst ihr, man kann von den Tagen Noahs und Moses und von allen Tagen reden und sehen, was damals geschah. Und wisst ihr, wenn man die Predigten Bruder Brenhems jetzt etwas deutlicher liest oder übersetzt, dann merkt man, dass er die Betonung darauf legt, dass sich überhaupt nichts geändert hat, sondern alles wiederholt sich, so wie es einmal war, so ist es auch heute. Und er sagt schlicht und einfach in der Predigt, ja, heute sagt ihr, wenn ich zu der Zeit gelebt hätte, als Jesus auf Erden war, dann hätte ich, dann hätte ich. Er sagt, das, was ihr heute tut, hättet ihr auch damals getan und nichts anderes. Wenn ihr heute glaubt, hättet ihr damals geglaubt. Wenn ihr heute nicht glaubt, hättet ihr damals auch nicht geglaubt. Es ist einfach, mit dem Munde etwas zu sagen, aber das Herz muss auch mitmachen. Wie wunderbar, wenn man liest, und das gesamte Volk, das ihn hörte, auch die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Eine Ergänzung dessen, was wir in Matthäus 3 gelesen haben. Dieser ist es nämlich, auf den sich das Wort des Propheten Jesaja bezieht. Eine Stimme ruft laut in der Wüste. Nun, von morgen ab werden wir ja wieder 14 Tage lang diesmal in dem Land der Bibel sein. Werden in der Wüste Judäas sein, werden am Jordan sein, werden all diese Orte sehen und mit Gottes Hilfe Dank sagen für das alles, was er getan hat. Es sind nicht die Orte, aber wisst ihr, wenn man auf dem Ölberg steht oder man ist am Jordan, mich hat es sehr beeindruckt, überhaupt den Anfang des Jordans zu sehen. Wie er aus einem Felsmassiv, aus einem Berg herauskommt in einer Wucht. Einfach ganz wunderbar. Johannes war am Jordan. Er ging in die Wüste hinein, aber er ging auch dorthin, wo Wasser war, denn er sollte ja taufen. Ach, Gott sorgt doch für alles. Irgendjemand sagte mal zu mir, Bruder Frank, genügt es, wenn man in der Badewanne getauft ist? Ich sage, nein, das genügt nicht. Dazu gehört mehr Wasser. Hier, wie wunderbar, Johannes wird an den Jordan gebracht. Genug Wasser, um richtig untergetaucht zu werden. Ja, das muss alles sein. Und dann das Psalmwort noch, wie herrlich. Wenn ich daran denke, ich lächle im Moment ein wenig, aber im Volksmund sagt man ja, das ist Galgenhumor. Aber nicht nur das, sondern ich glaube und ich weiß, an wen ich glaube und ich weiß auch, was ich glaube. Und wenn die ganze Welt untergeht, das, was Gott getan hat, bleibt ewig bestehen. Das kann sowieso niemand leugnen. Aber der Gedanke, als der Psalm vorgelesen wurde, der mir kam, war folgender. Dass David, der durch so viele Nöte und Schwierigkeiten hindurchgehen musste, dass er immer noch Zeit fand, um seine Zither zu nehmen oder seine Harfe und seine Psalmen zu singen. Also das ist eine Sache, da werde ich ihn sicher fragen, wenn wir uns im Himmel treffen, wie das im alten Bund möglich war, dass er durch so viele Schwierigkeiten und Nöte hindurchgehen konnte und dann immer noch einen Psalm in seinem Herzen hatte. Ich glaube nicht, dass David nur mit seinen Lippen gesungen hat. Ich glaube, der Geist Gottes hat in dem Herzen Davids diese Psalme gedichtet. Und deshalb sind sie ja Wort Gottes. Wären sie aus der Überlegung, aus dem Kopf gekommen, dann wären sie Worte Davids gewesen und man brauchte sie nicht als Wort Gottes betrachten. Aber Gott hat sie im Herzen bewirkt durch die Inspiration des Heiligen Geistes. Wir kennen ja sein Leben, wie bewegt es war. Und dann heißt es hier, wie groß ist deine Güte, die du vorbehältst denen, die dich fürchten, die du denen erweisest oder erzeigst, die Zuflucht offen vor aller Welt bei dir nehmen. David war ein Mann, der mit seinem Glauben keinen Versteck spielte. Er bekannte sich zu Gott und Gott bekannte sich zu ihm. Und dennoch, wenn man überlegt, dass er angespien wurde, dass er mit Schmutz beworfen, dieser Mann, der ihn da sogar verflucht hat, direkt Fluchworte ausgesprochen, und er ging den Ölberg hinauf, als geschehe überhaupt nichts. Und einer, der für ihn streiten wollte, dem sagt er, lass ihn, der Herr hat es ihm so geboten. Und ging seinen Weg hinauf, bis oben auf den Ölberg, und dort weinte er. Und wenn wir dann Bruder Brenhams Predigt hören, dann sagt er, wie viel hundert Jahre später war der Sohn Davids auf derselben Stelle, auf dem Ölberg, verworfen von seinem eigenen Volk, schaute über Jerusalem und sprach, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammeln will, aber du hast nicht gewollt, nun aber kommt die Stunde des Gerichtes über dich. Und unser Herr weinte auf dem Ölberg, auf derselben Stelle, auf der David war. Er war ja Sohn Davids genannt. Ob einer von uns den Retter der Welt nach David benannt hätten, das möchte ich wissen. Ob einer von uns und von allen den Theologen der Welt gewagt hätte, den Messias, den Gott in Menschengestalt nach David als Sohn Davids zu benennen, das will ich gern bezweifeln. Aber wie wir schon gehört haben, Gott tut wunderbare Dinge. Die gehen über dein und mein Verständnis hinaus. Da kommen zu Johannes die Gelehrten, die ohne Sünde sind, die gar nichts haben. Und sie gehen davon mit der Gerichtsverkündigung. Müssen sie davon. Und es kommen die Zöllner, schlagen sich an die Brust und marschieren in das Wasser hinein. Und ich meine nicht, dass der Johannes der Taufgewänder hatte. Oder Umziehmöglichkeiten. Die sind hineinmarschiert, so wie sie waren. Aber die sind anders herausmarschiert. Amen. Jawohl, die sind anders herausmarschiert. Das Wort hatte sie getroffen. Und durch diesen Gehorsam, den sie leisteten, ruhte der Segen Gottes auf ihnen. Und dann die herrliche Zusage, die Johannes machte. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Taufen kann ein Mensch im Wasser. Aber im Heiligen Geist kann nur Gott allein taufen. Und dann sagt er,
Wer nach mir kommt, der ist größer als ich. In einer anderen Stelle heißt es, wer vor mir gewesen ist und größer ist als ich, dem ich nicht wert bin, die Riemen der Schuhe aufzulösen oder seine Schuhe zu tragen, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und da musste ich an das Lied denken, heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen. Göttlicher Tröster, leite all mein Tun. Und es ist unser Wunsch und unser Bestreben, erfüllt zu werden mit Heiligem Geist. Damit Gott zu seinem vollen Rechte kommt. Dass wir nicht nur von Rettung predigen, sondern dass der Retter gegenwärtig sein kann, um die Sünder zu retten. Und dass wir nicht nur Heilung verkündigen, sondern dass der Heiler gegenwärtig sein kann, um die Heilung durchzuführen. Dass das Evangelium Realität aus Gnaden werden kann. Und ihr wisst, wenn wir das so hier betonen, jeder wird ja selber Zeugnis ablegen können, wie und wo er Gott erlebt hat. Aber ich meine, wenn der Herr nun einen Anfang machen soll, dann muss es ein biblischer Anfang sein. Wir haben alle mit Gott Erlebnisse gemacht und das kann niemand abstreiten. Ich werde meine Fahrt damals nach Hamburg nie vergessen. Vor 30 Jahren, genau vor 30 Jahren wird es Pfingsten sein, da musste man mit dem Fahrrad fahren, von hier bis Hamburg. Jawohl, von hier bis Hamburg. Über Kassel, durch den Harz, die Berge hinauf und über Hamburg hinaus. Aber ich erinnere mich heute noch an die Bachstraße und an den Keller, in dem wir in die Nacht hineingebeten haben. Und ich erinnere mich heute noch auf der Bachstraße in Hamburg gegen Mitternacht, als der Heilige Geist auch auf mich herabkam. Und nicht nur auf mich, sondern in mich hineinkam. Und dass die heilige Salbung einfach da war. Man weiß die Stunde, man weiß den Tag. Es war nicht nur Pfingsten im Kalender, es war Pfingsten in meinem Herzen. Das muss werden. Anders wird es nicht sein. Und ich war ganz erstaunt. Gestern las ich einen Artikel von einem Kirchenmann. Und dieser Kirchenmann schreibt folgenden Artikel, auf meinem Schreibtisch liegen. Und er sagt darin, wir müssen anfangen und wir müssen biblische Kriterien anlegen. Und er sagt, wir haben das Pfingstzeugnis so lange durch Vorurteile gemessen. Jetzt müssen wir das Zeugnis der Bibel anlegen und müssen danach unser Urteil sprechen. Wisst ihr, dahin muss es einfach kommen, dass wir die Bibel in allen Dingen reden lassen. Und wenn das geschieht, wird Gott aus Gnaden zu seinem Rechte kommen. Ich habe nur einen Wunsch, dass er, wie, das weiß ich nicht, aber dass er seine Gemeinde vollendet auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Und wenn wir sehen, dass alle Dinge dem Ende wirklich entgegengehen und wie Bruder Brenham sagt, zusammenbrechen werden und dass alles doch wie irre sein wird auf Erden. Wir wissen, je mehr geschieht, umso näher ist die Wiederkunft des Herrn. Und plötzlich wird der Tag da sein und die Posaune erschallen und die in Christo Entschlafenen werden zuerst auferstehen und dann werden wir verwandelt werden und gemeinsam in die Herrlichkeit hinaufgehoben, sanft hinaufgehoben. Ich habe nie gewusst, wie ich es mir vorstellen soll. Heute weiß ich, wie es sein wird. Heute weiß ich, wie es sein wird. Es ist etwas Herrliches. Gott ist nicht in der Eile. Und die Entrückung wird nicht sein wie eine Rakete, sondern herrlich und lieblich getragen. Etwas Wunderbares anzusehen und mitzuerleben. Hier heißt es weiter, gepriesen sei der Herr, dass er mir seine Gnade wunderbar hat erwiesen in einer festen Stadt. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Wir flüchten uns da hinein und bleiben beschirmt. Gepriesen sei der Herr, dass er mir seine Gnade wunderbar hat erwiesen. Können wir das alle heute Abend nicht auch sagen? Gepriesen sei der Herr, der mir seine Gnade so wunderbar erwiesen hat. Und er wird sie uns erweisen bis ans Ende. Der Unterschied ist einfach der, wenn Menschen uns erwählt hätten, dann könnten Menschen machen, wie es mit Saul gemacht wurde. Ihr wisst ja, Saul, das war nicht die Wahl Gottes. Das war nicht die Wahl Gottes. David war von Gott erwählt. Saul war aufgrund der Forderung der Menschen. Man kam zu Samuel und sagte, hör mal, deine Söhne folgen nicht in deinen Fußstapfen und so weiter. Wir brauchen einen Mann, der über uns ist. Und sie bekamen ihn. Aber die Wahl Gottes war anders. Gott hat noch keinen einzigen, den er erwählt hat, weggeschickt. Wenn er jemanden weggeschickt hat, dann war es einer, den die Menschen gewählt haben oder die sich selbst in irgendeinen Platz oder Stellung hineinbegeben haben. Aber alle, die der Herr erwählt hat. Und wenn ihr die Geschichte der Berufung der 12 Jünger lest, dann findet mir den Platz, wo Judas vom Herrn mündlich berufen worden ist. Er war einfach da. Aber zeigt mir die Stelle. Ich kann euch sagen, wo er den Matthäus gerufen hat, den Jakobus, den Petrus und alle. Man kann das alles schön nachlesen. Jawohl. Wir müssen Gottes Wort, wenn wir lesen, richtig lesen. Und dann wissen wir, woran wir sind. Verzeiht, wenn ich Bruder Brenham noch einmal zitiere. Er sagte, wenn Gott dich heute rettet, um dich morgen wieder zu verlieren, dann wusste er nicht, was er gestern getan hat. Und so ist es. Gott rettet uns nicht heute, um uns morgen zu verlieren. Gott hat uns gerettet, um ewig sein Eigentum zu sein. Er hat uns begnadigt für immer. Und seine Gnade soll nicht von uns weichen. So sagt es der Prophet. Und der Bund des Friedens, den er gemacht hat, der soll nicht hinfallen. Mögen Berge weichen und Hügel fallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Schon im Alten Testament haben die Propheten von der Gnade geweissagt, die über uns im Neuen Testament gekommen ist. Wie dankbar können wir sein? Sie haben von der Gnade geweissagt. Wir dürfen die Gnade erleben. Wie dankbar können wir sein? Der Name des Herrn sei hochgelobt. Ehe ich von hier gehe, möchte ich unserem geliebten Bruder Schmidt für diese 14 Tage, in denen wir so zum Teil weg sind, von Herzen Gottes Segen wünschen und allen Brüdern, dass ihr hier dient und dass Gott euch segnet. Wir werden euer gedenken und ihr gedenkt unser. Der Herr segne euch alle und sei mit euch allen. Amen.
Lasst uns noch zum Schlussgebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, o Gott, für dein mächtiges Wort. Herr, du hast uns immer etwas durch dein Wort zu sagen. Es ist nicht veraltet, o Herr. Nein, es ist alle Tage neu. Und so sind wir froh für dein mächtiges Wort. Herr, wir wissen alles, was dein heiliger Mund geredet hat. Das erfüllt sich zu seiner Zeit. Dank sei dir dafür. Herr, nun bitten wir, wollest mit denen sein, die wegfahren, o Gott, und wollest auch mit denen sein, die hier bleiben. Heiland, lass deine Hände über uns ausgebreitet sein. Mögest du alles segnen, o Gott. Herr, das ist unser Verlangen, unser Gebet, dass wir von dir gesegnet werden möchten. An allen Orten, überall, wo wir uns hinbegeben mögen, ob's beim Arbeitsplatz ist oder wo es ist, o Herr, segne auch dein gesamtes Volk. Überall, o Herr, in allen Landen ist unser Verlangen und unser Gebet, Herr. Herr, du wirst niemand enttäuschen. Du wirst sie alle segnen, um deines heiligen Namens willen. Sei gelobt, sei gepriesen, in Jesu Namen. Amen.
Amen.